Besonders bei der Deutschen, da hört man es immer lauter, das böse R-Wort. In Italien ist sie. Und das sind unsere Themen heute. Italien hat gewählt, daran kommen wir natürlich nicht vorbei und auch nicht an den Zinsen. Die steigen nämlich auf breiter Front und zwar weltweit. Das hinterlässt natürlich Spuren bei den Volkswirtschaften und ganz besonders bei der Deutschen. Da hört man es immer lauter, das böse wählt, daran kommen wir natürlich nicht vorbei und auch nicht an Italien hat gewählt, daran kommen wir natürlich nicht vorbei und auch nicht an den Zinsen, die steigen nämlich auf breiter Front und zwar weltweit. Das hinterlässt natürlich Spuren bei den Volkswirtschaften und ganz besonders bei der Deutschen, da hört man es immer lauter, das böse R-Wort. In Italien ist die Überraschung ja leider ausgeblieben. Das rechte Lager d'Italia, Lega und Forza Italia hat eine Mehrheit in beiden Kammern errungen. Auf noch Ministerpräsident Mario Draghi folgt jetzt die europakritische, gesellschaftspolitisch konservative und ausgabenfreudige Giorgia Meloni. Was man über sie weiß, die Italiens kommt aus einer neofaschistischen Splitterpartei, die Italiens schlimmsten Kriegsverbrecher ein Monument errichten ließ und die Flagge 46, also das wichtigste Symbol der extremen Rechten Italiens seit 1946, im eigenen Banner trägt. Und ihr künftiger politischer Kompagnon, Bunga-Minister, wir erinnern uns, der 85-jährige Ex-Bunga-Ministerpräsident mit dem tiefschwarzen Haar, der von Putin sagt, er habe sich in der Ukraine lediglich einen strategischen Fehler erlaubt. Und da ist noch Matteo Salvini, also jener, der gegen Flüchtlinge agitiert und Seenotretter verunglimpft. Für die EU und die Eurozone jedenfalls kommt es knüppeldick. Italien könnte wieder zum politischen Wackelkandidaten werden. Bleibt die Hoffnung, dass sich dessen Geld ja in vielen Bereichen abhängig ist. Anleger jedenfalls werfen deinen Blick auf die italienischen Staatsanleihen. Die Rendite, die sich spiegelbildlich zum Kurs verhält, notiert etwa 2,3% und der Schweizer Bank UBS rechnen jetzt schon mit einer Verdopplung dieses sogenannten Spreads. Anders am Aktienmarkt, da blieb die Börse relativ cool. Offenbar war der Kurswechsel da schon eingepreist. Tja, Dauerthema Inflation. Skeptiker rechnen längerfristig mit hohen Raten. Kein Wunder, dass die Notenbanken da Überstunden machen. In der vergangenen Woche jedenfalls gab es sowas wie ein Zinserhöhungsfeuerwerk. Also angefangen hat die schwedische Notenbank am Dienstag mit einer Zinserhöhung um 0,75%. Im weiteren Verlauf folgten die USA, die Schweiz, Südafrika ebenfalls mit 75 Basispunkten. Und fast schon bescheiden nahm sich da die Anhebung in Großbritannien und Norwegens aus. Da waren es nur 0,5%. Zwar geht die OECD in ihrer Zwischenprognose weiterhin von einem Wachstum der globalen Wirtschaftsleistung von 3% aus, also für 2022. Aber für das kommende Jahr erwartet die in Paris ansässige Institution jetzt nur noch ein Wachstum von 2,2%. 0,6% weniger als bisher für 2023 prognostiziert. Tja, und viel schlimmer sieht's in der Eurozone aus. Da sind das für 2023 nur noch 0,3% und für Deutschland reicht es wohl noch nicht mal dazu. Uns steht gar eine Rezession ins Haus. Und das hat vor allem mit der teuren Energie zu tun, sagt die Investmentgesellschaft Bandleon. Für den Vermögensverwalter aus Hannover steht ganz zweifelsfrei fest, dass sich der Rückgang in den energieintensiven Branchen in den kommenden Monaten noch verstärkt und in der Folge die gesamte Industrieproduktion mit nach unten zieht. Und da muss man auch mal sehen, mittlerweile sind rund 70% der europäischen Düngemittelproduktion eingestellt und immer mehr Unternehmen der Metallindustrie kündigen an, Standorte herunterzufahren oder eben gänzlich stilllegen zu wollen. Kein Wunder, dass die Stimmung so schlecht ist in der deutschen Wirtschaft. Der IFO-Geschäftsklima-Index ist im September auf 84,3 Punkte gefallen und das ist der niedrigste Wert seit Mai 2020. Im Einzelhandel für deutsche Aktien. Der DAX tanzte in den vergangenen Tagen buchstäblich auf 12.000 Punkte Marke gefallen. 12.000 Punkte Marke gefallen. Und die Bodenbildung an den Aktienmärkten. Die Frage der Peter Ried managt für die Finanzgruppe Otto BHF einen der Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute für uns Zeit haben. Wir möchten ganz gerne sehr, sehr lange an der Spitze der Gruppe von Mischfonds. Hat Sie die Krise auf dem falschen Fuß erwischt?
Ja, das kann man sehr, sehr schwierig, weil an den Börsen generell waren nicht mehr die Zugpferde an den Aktienmärkten, sondern stattdessen Werte aus dem Energiebereich, die wir zu Beginn im Portfolio gehabt haben. Und das hat dazu geführt, dass der Jahresauftakt sehr, sehr holprig gewesen ist. Mittlerweile kann man allerdings schon sagen, dass wir aufgrund des Portfolioumbaus, was wir in den letzten Monaten getan haben, deutlich besser in der Spur liegen. Allerdings sieht man das nicht.
Krise, mit der Sie umgehen müssen. Worin unterscheidet sich denn die aktuelle von den vorhergehenden?
Ich bin seit 2007 Portfolio-Manager, also die letzten 15, 16 Jahre kann man sagen. Da gab es schon auch einige Krisen und über diese kann ich auch berichten, weil ich diese aus eigenem Leib erfahren habe. Der Unterschied ist eigentlich immer der, dass in der Historie oder in der jüngeren Historie, Anleitungen ableiten kann für sich, wie man mit der aktuellen Krise umzugehen hat, wenn man sich sozusagen die Fundamentaldaten anschaut.
Das wäre meine Frage gewesen. Was konnten Sie denn aus den vorhergehenden Krisen lernen? Und jetzt sagen Sie mir, ich konnte nichts, also quasi nicht sehr viel daraus lernen. Ja,
nicht sehr, sehr viel von den fundamentalen Faktoren. 2007 war ja die Immobilienkrise in den USA, einer der Auslöser. 2011 in der Eurokrise, die hohe Verschuldung Italiens. Dann kam Corona, wieder völlig was anderes und jetzt sozusagen die hohen Energiepreise, die steigende Inflation. Was man allerdings lernen kann, ist die Verhaltensmuster der Menschen, der Marktteilnehmer, die bleiben immer wieder gleich. Das ist in allen Krisen so und daran halten wir uns auch ein Stück nicht in Panik und wir versuchen sozusagen nicht in Panik zu geraten, wenn es extrem schwierig wird. Viele Marktteilnehmer verfallen in Krisen auch in Paniksituationen. Das bedeutet an den Kapitalmärkten, dass sie sozusagen alles verkaufen, Fluchtbewegung ansetzen sozusagen. Das versuchen wir zu vermeiden. Und dann, wenn die Panik, die Angst, die Sorge am größten agieren, tätiger zu werden, sozusagen antizyklisch zu agieren. Der Costolani hat, glaube ich, mal gesagt, kaufen, wenn werden. Das haben wir in den vergangenen Krisen, die Angst und Sorge sehr, sehr groß ist, eher mutig zu werden. Das haben wir in den vergangenen Krisen gemacht und das hat uns dazu geführt, dass wir mit der Wertentwicklung wieder sehr schnell in positives Terrain gekommen sind. Wir wissen nicht, ob es auch dieses Mal klappt, aber vom Setup her
Rückkehr an die Spitze erfordert
eingespielt.
Genau, das sagt, also Sie sagen, Rückkehr an die Spitze erfordert Geduld und dann aber auch ein Stückchen Mut. Fragt man sich erstens, haben Sie die Geduld? Und zweitens, ist es denn schon die Zeit, wo man tatsächlich Mut haben kann, wo sich das auszahlt?
Ja, der letzte Teil der Frage ist sehr schwierig zu beantworten. Was wir allerdings sehen an den Märkten ist, dass noch keine Panik herrscht, das nicht, aber große Sorge, große Angst. Wie kann man das messen? Es gibt Umfragen, die monatlich stattfinden, insbesondere auch von Bank of America, Merrill Lynch und andere Umfragen, aber auch marktbasierte Kennzahlen wie Umsätze an den Terminbörsen. Das sind wichtige Indikatoren über die Marktstimmung und diese ist momentan sehr schlecht. Das hat uns dazu bewogen, in den letzten Wochen etwas mutiger zu werden. Wir waren vorher vorsichtig, jetzt sind wir sozusagen etwas mutiger geworden, allerdings immer noch auf kleiner Flamme. Wir halten immer noch genügend Pulver in petto, damit wir sozusagen bei einer weiteren Verschärfung noch handlungsfähig bleiben. Und der erste Teil der Frage, wie lange eine Krise dauern kann, ja, das ist unterschiedlich. Manchmal geht es sehr schnell, wie wir bei Corona gesehen haben. Dann die Finanzkrise hat auch etwas länger gedauert. Und ich erinnere mich noch an die Krise, an die Tech-Blase 2001, die dort ihren Höhepunkt hatte. Da haben sich die Märkte erst 2003 wieder gesammelt. Also es kann durchaus zwischen ein paar Wochen und einigen Jahren dauern. Aktuell kann man noch nicht sagen, wie lang es dauert, aber es geht jetzt auch schon fast ein Dreivierteljahr. Aber so wie es ausschaut, wird die Krise noch uns einige Zeit lang begleiten.
Genau, und Geduld abfordern, ganz genau. Ich weiß es selber irgendwie, ich frage es trotzdem irgendwie, welche Anlagestrategie Ihres Fonds, also geopolitische und monetäre Fragen für die Anlagestrategie Ihres Fonds?
Ja, die sind extrem wichtig.
Spielen Sie eine große Rolle?
Ja, sie sind extrem wichtig, denn man kann sich nicht gegen die, neben den Unternehmensdaten sagen, man muss sich anpassen können. Neben den Unternehmensdaten, den Gesprächen mit den Unternehmen, die wir führen, ist es auch sehr wichtig, sozusagen das große Bild sich zu betrachten. Und das ist extrem wichtig. Und das hat auch dazu geführt, dass wir in den letzten Jahren auch sehr erfolgreich gewesen sind. Denn die Zinsen waren ja lange Zeit sehr, sehr niedrig gewesen. Und das hat dazu geführt, dass die Aktienmärkte sozusagen Rückenwind hatten, strukturellen. Und den haben wir auch mit unserem Fonds ausgenutzt und dementsprechend auch eine sehr positive Wertentwicklung generieren können. Was uns jetzt allerdings ein Stück weit über der Umkehrbewegung, mit der die Inflation zurückgekehrt ist. Und wir sind mitten in diesem Anpassungs drin. Aber das ist sozusagen ganz wichtig, dass man hier die monetären Faktoren schwierig bleiben wird. Denn alle momentan sieht es eher so aus, dass es für die Kapitalmärkte schwierig bleiben wird. Denn alle Zentralbanken versuchen zu hinterher. Aber auch hier gehen die Zinsen vorne weg. Die Europäer hinken wie immer hinterher. Aber auch hier gehen die Zinsen nach oben. Und das ist insgesamt schlechte Anlagen.
Mhm. Herr Ried, was?
Aktien, Renten, aber auch für Immobilienanlagen.
Mhm. Herr Ried, was ziehen Sie denn für Ihren Fonds daraus? Also Sie managen Mischfonds, er ist eher konservativ aufgestellt. Das bedeutet, es ist ein Mischfonds, er ist eher konservativ aufgestellt. Wie sind Sie denn derzeit aufgestellt?
Ja, wir sind auf der Anlage sehr vorsichtig, weil wir gesehen haben durch den starken Zinsanstieg, dass hier Rentenfonds teilweise 10, 12, 14, 15 Jahresbeginn verloren haben. Das ist in etwa fast genauso viel wie bei den Aktienmärkten. Das muss man sich mal vorstellen. Das war schon auch zu Jahresbeginn Geld verlieren kann. Deswegen sind wir, das war schon auch zu Jahresbeginn so, sehr vorsichtig investiert. Und auch von der wenig Geld zu Jahresbeginn gehabt und auch von der Risikoauswahl eher. Das ist relativ kurz. Laufzeit lag bei 2,5 Jahren. Das ist relativ kurz. Wir sind jetzt dabei, sozusagen die Rentenbestände wieder aufzuschauen, der Duration Anleihen auf und sind aber von der Duration, also von der Laufzeit noch sehr, sehr vorsichtig. Wir sehen mittlerweile attraktive Zinsniveaus. Ich kann Ihnen dort ein Beispiel geben. Wenn Sie heute eine 8 Monate laufende Bundesanleihe erwerben, dann bekommen Sie circa 1,6% Rendite plus, wohlgemerkt. Bis vor kurzem war diese noch stark negativ tendierend, sodass man auch hier ein Stück weit schon wirklich auch sehen kann, dass sich hier der Einstieg wieder lohnt. Aber wie gesagt, nicht alles auf einmal investieren, sondern mehrere kleine Schritte machen. Und wir sind dabei, die ersten kleinen Schritte hier zu unternehmen.
Genau, jahrelang waren ja Anleihen sowas wie ein No-Go für Anleger. Und inzwischen zahlt sich das zumindest irgendwie nominal wieder aus. Wir sprechen jetzt nicht über Realverzinsung, die sich lohnen würde bei Inflationsraten von mehr als 8%. Aber Sie sagen auch irgendwie, das kommt natürlich irgendwie entsprechend dann auch auf der Kursseite wieder zurück. Das ist die Hoffnung. Lassen Sie uns nochmal über Aktien sprechen. Das ist letztlich irgendwie der Hauptteil. Sie sagen ja auch von sich, Sie kommen von der Aktienseite und so wurde der Fonds irgendwie die ganzen Jahre gemanagt. Das machen Sie nach wie vor. In welche Art von Aktien investieren Sie?
Ja, wir investieren in Qualitätsaktien, wobei Qualitätsaktien jetzt kein fest definierter Begriff ist, sondern jedes Haus definiert das anders. Ich möchte deswegen auch kurz erläutern, was im Guten wie im Schlechten wir investieren, am liebsten Gewinn steigern können. Die Unternehmen, also die nicht so abhängig sind vom Konjunkturverlauf, Es gibt Unternehmen, nehmen wir meinetwegen Stahlhersteller, die verdienen, die Konjunktur sehr gut läuft, sehr viel Geld. Wenn wir in eine Rezession kommen, haben die es sehr, sehr schwierig. Strukturell wachsende Unternehmen setzen, die aufgrund, ja, strukturell wachsende Unternehmen setzen, die aufgrund ihrer Produkte oder Dienstleistung, die diese anbieten, Nachfrage erfahren. Sagen, ja, das gibt's doch gar nicht. Aber es gibt, wenn man sozusagen sehr intensiv sich die Aktienmärkte anschaut, es gibt weltweit ausreichende Unternehmen, die diese Kriterien erfüllen, dann finden wir doch ausreichende Unternehmen, die diese Kriterien erfüllen und die kaufen wir dann letztendlich auch in.
Können. Sie hatten ja schon gesagt, Stahlaktien, mal zwei Beispiele machen, nur damit wir es uns vorstellen können. Sie hatten ja schon gesagt, Stahlaktien sind es nicht, die sind von der Konjunktur
ab. Banken sind auch eher zyklische Unternehmen. Die größte amerikanische Life Science Firma, also eher Thermo Fisher, das ist eine amerikanische Life Science Firma, also eher aus dem Medizinspiel eines sehr gut gemanagten Unternehmens. So ein typisches Beispiel eines durch die Covid-Krise überproportional stark wachsen können. Aber der Trend geht natürlich weiter. Insbesondere wenn wir uns anschauen, wie heute die Pharmazeutika hergestellt, ein Kessel gebraucht wird, wo viel mit Einwegdingen gearbeitet wird, spezielle Ausrüstungsgegenstände für die Hersteller von Pharmazeutika und diese und in vielen, vielen anderen Bereichen im Krankenhaus, aber auch in der Diagnostik und in vielen, vielen anderen Bereichen im Krankenhausalltag ist diese Firma sehr, sehr gut vertreten. Dieser Firma ist, das ist der letzte Punkt, den ich gerne noch erwähnen möchte, dass sie sehr innovativ sind. Sie schauen, was gibt es an neuen Trends. Und die Firma hat eine aktive M&A-Strategie, also die übernehmen dann gerne auch kleinere Firmen mit zukunftsversprechenden Produkten oder Dienstleistungen, sodass man hier auch einen gewissen Schutz hat, dass die Firma in 10 Jahren technologisch sehr innovativ auch ist und versucht immer sozusagen technologisch am Ball zu bleiben. Wir haben auch eine relativ hohe Position. Ja, wir haben auch eine relativ hohe Positionierung in der Siemens. Ja, aber Siemens fällt einem gleich ein, ja, die sind doch relativ zyklisch, ja. Aber Siemens hat in den letzten Jahren die Struktur des Unternehmens deutlich vereinfacht. Sie hat verschiedene Sparten abgespalten, die Energiesparte, die Siemens Healthineers-Sparte, Osram. Und es ist jetzt sehr, sehr viel große Konglomeratsabschlag, er ist nicht mehr da. Siemens ist jetzt sehr, sehr viel fokussierter und die Kronjuwelen von Siemens ist die Automationssparte und die Digitalisierungssparte. Wenn Sie heute sozusagen eine Fabrik bauen und Fließbänder haben und das steuern müssen, Siemens fast immer auch mit im Spiel. Und gerade diese Investitionen in neue Produktionsstätten ist ja auch ein Trend, der jetzt sozusagen durch die aktuellen Spannungen auch USA, China oder auch Europa und China sicherlich verstärkt werden wird. Viele Firmen haben ja angedeutet, Produktion zurückzuholen. Da braucht es Fabrikanlagen und auch die Automationslösungen von Siemens, so hoffen wir. Und die Bewertung der Siemens-Aktie ist auch sehr, sehr attraktiv in unseren Augen.
Genau, damit steht Siemens ein bisschen in Kontrast zu vielen anderen Qualitätsaktien, die sehr teuer sind, weil die Idee, die Sie haben, ist ja sehr gut irgendwie, aber andere haben sie auch und deswegen sind eben Qualitätsaktien im Zweifel eben eigentlich eher überbewertet. Wie gehen Sie damit um, irgendwie, dass Sie sagen, okay, Qualität, aber es muss eben auch zu einem respektablen Preis sein, wir zahlen nicht jeden Preis dafür?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie hier vorbringen, denn es gibt sehr viele gute, qualitativ gute Unternehmen. Oftmals waren die Preise, insbesondere auch im letzten Jahr, sehr, sehr hoch. Es gibt ja einen Fonds, ARK Innovation, Cathie Wood, die Dame investiert in sehr, sehr gute Unternehmen, aber Preise waren halt sehr teuer. Oftmals waren diese Firmen, in die sie investiert, eher auch noch verlustbringend. Also der Preis spielt schon eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und wir fokussieren uns durch die Erfahrung der letzten Monate stark auf den Preis. Den hatten wir in den letzten Jahren nicht ganz so stark zu berücksichtigen gehabt, weil die Zinsen gefallen sind und sehr, sehr niedrig waren. Mittlerweile ist der Preis aber ein ganz zentrales Kriterium in unserer Analyse, so dass wir versuchen, qualitativ gute Unternehmen zu erwerben, aber zu einem angemessenen Preis und wenn es geht sogar etwas günstiger als der Marktpreis, damit wir sozusagen ein Netz haben, dass wenn wir von einem Sicherheitsnetz, dass wir dieses Sicherheitsnetz haben, dass wenn sozusagen die Situation weiter sich verschlimmern soll, dann vor sozusagen einen gewissen Puffer haben, der uns dann vor ja, größeren Verlusten dann hoffentlich.
Also Sie investieren in Gold. Herr Ried, Sie haben ja noch ein anderes Sicherheitsnetz in Ihrem Fonds. Also Sie investieren in Gold, genau gesagt in Xetra Gold. Das Diversifizierung auch der Risiken, wo Sie sagen, irgendwie das ist zur Diversifizierung auch der Risiken.
Das stimmt. Die Diversifizierung ist extrem wichtig. Alle Eier in einen Korb legt und gerade Gold ist ja eine der wenigen Anlageklassen, die in Euro gerechnet seit Jahresbeginn und die anderen, es waren die Energieaktien, wie ich schon eingangs erwähnte. Von daher spielt Gold eine wichtige Rolle und wir haben die Goldbestände auch aufgestockt im Frühjahr. Das hat geholfen. Wir liegen jetzt aktuell mit einer Gewichtung von 1% nahe maximal taktische Anlage, kein strategisches Investment. Das heißt, wenn die Risiken sich wieder einmal, wenn die Risiken abnehmen, dann gehen wir davon aus, dass wenn die Risiken abnehmen sollten, dann gehen wir davon aus, dass wir auch die Goldposition dann eher tendenziell wieder verkleinern würden.
Letzte Frage. Wenn Sie jetzt unseren Hörern einen Tipp geben wollten, die jetzt auch natürlich sich fragen, was machen wir denn jetzt? Ist die Panik schon groß genug? Kommt noch mehr? Werden die Zinsen irgendwie weiter steigen? Wie lange wird es dauern? Welchen Ratschlag würden Sie Ihnen denn jetzt so zum Ende unseres Interviews mitgeben wollen?
Ja, die Situation ist momentan sehr, sehr schwierig, aber jedes Risiko bietet auch eine Chance und wenn wir uns anschauen, wo die Bewertungen der Aktienmärkte stehen und auch das aktuelle Zinsniveau, wo sie schon wieder sehr gute Renditen bekommen, natürlich reichen die noch nicht aus, die Inflation auszugleichen, aber das Umfeld ist schon sehr, sehr viel attraktiver als in den letzten Jahren im Schnitt, sodass man, wenn man einen langfristigen an den nächsten 12 Monaten, sondern einen langfristigen Anlagehorizont, also nicht in den nächsten 12 Monaten, sondern eher in 3 Jahren oder in 5 Jahren denken, dann ist die Situation sicherlich vorteilhaft, wenn man sozusagen den langen Atem hat. Das heißt aber nicht, dass es nochmal nach unten gehen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, aber wir sind jetzt momentan in einer eher besseren Phase, wenn man sagt, ich möchte Geld anlegen.
Was ich an Peter Ried immer so gerne mag, er klingt immer so vernünftig und bescheiden. Vielleicht einer der Gründe, Achtung, jetzt wird es ein bisschen indiskret, warum auch EZB-Chefin Christine Lagarde ihm ihr Geld anvertraut. Damit bin ich heute am Ende der 7. Ausgabe unseres Podcasts Focus Money Talks. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Bitte abonniert das nächste Mal. Und wünsche euch eine schöne Woche und freue mich aufs nächste Mal. Ihr Geld anvertraut. Damit bin ich heute am Ende der 7. Ausgabe unseres Podcasts Focus Money Talks. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Bitte abonniert uns. Ich sage Tschüss und wünsche euch eine schöne Woche.